Herr Jesus, das ist so groß, dass wir mit dir reden dürfen und dass du in unserer Mitte bist. Und ich möchte dir so sehr danken, Herr Jesus, dass du uns alle kennst mit Namen und du weißt sogar unsere Adresse, wo wir herkommen. Und du kennst unsere Gedanken von Ferne. Du weißt um jedes Wort, noch ehe wir es ausgesprochen haben. Du kennst uns durch und durch. Du verstehst uns, wie uns keiner versteht. Und du weißt jetzt auch, was jeder braucht. Und auch alle deine Kinder weltweit, die in großer innerer Not sind oder in äußerer Bedrängnis. Egal was auch immer, Herr, du weißt, was jeder braucht. Und du bist so groß, dass du jedem entgegenkommst mit deiner Hilfe. Und danke, Herr, dass du jetzt einfach Gnade schenkst zum Hören und zum Reden. Und tu du meinen Mund auf, dass er dein Lob verkündigt. Amen. Die Süddeutsche Zeitung hat vor einiger Zeit eine Umfrage gestartet. Was nehmen Sie mit auf eine einsame Insel? Und ich habe da ganz viel durchgeguckt, was da genannt wurde. 898 Einträge gingen ein. Angefangen mit einer Angel, einem Messer, über einen Atlas, Aspirin, einer Pinzette, der Kreditkarte, bis hin zum Klavier, einem solarbetriebenen iPhone und einer vollgetankten Hochseejacht. Die Bedürfnisse, die sind wirklich sehr verschieden, ganz individuell. Und im Ernstfall, da wird dann offenbar, was man als äußerste Notration wirklich braucht, um im Katastrophenfall überleben zu können. Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière empfahl im August 2016 der Bevölkerung einen Notvorrat, um im Ernstfall, wie zum Beispiel bei einem plötzlichen Terroranschlag oder einem Angriff auf die Bundesrepublik, bei Naturkatastrophen, wie zum Beispiel einem Schneechaos, das haben wir heute nicht, aber vielleicht einem Wirbelsturm, einer Überschwemmung oder einem länger anhaltenden Stromausfall gerüstet zu sein. Und als oberste, wichtigste Notration nennt er viel Mineralwasser und Grundnahrungsmittel für 10 Tage. Wir Schwestern, wir haben mal so als kleine Aufmerksamkeit eine gelbe Survival-Box, eine Dose für eine Überlebensnotration, ein Vesper geschenkt gekriegt. Und ich habe in meiner Survival-Box ein neues Testament eingepackt. Also ich bin fast dusselig geworden. Zu 898 Sachen bin ich nicht gekommen, aber nicht auch nur ein Einziger hat eine Bibel oder ein Neues Testament genannt, dass er das auf eine einsame Insel als Überlebensnotration mitnehmen könnte. Da ist zum Beispiel Psalm 23 drin. Der ist für alle Lebenslagen, für Freud und Leid. Den kann man am Traualtar, am Taufstein und am Sarg immer beten. Sollen wir den mal miteinander beten? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Sie haben diese Notration gespeichert. Das ist wunderbar. Damit kann man überleben. Ich habe da noch etwas drin. Eine Sonne oder für heute ein Fächer. Das sind Lichtstrahlen über Überlebensnotrationen mit lauter kurzen geistlichen Impulsen für den Alltag und für den Ernstfall, im Extremfall. Diese Lichtstrahlen bzw. ihre Botschaft sollen ihr Herz an diesem warmen Tag erfrischen und an kalten Tagen erwärmen. Sie erfreuen, sie ermutigen und trösten an guten und schweren, an hellen, an trüben oder dunklen Tagen. Und wie gesagt, im Ernstfall, in der Katastrophe, lassen Sie diese göttlichen Lichtstrahlen in Ihr Inneres fallen. Sie sind alles andere als eine leere Phrase. Sie alle sind mit einem ewig gültigen Gotteswort untermauert. Und das bringt ganz gewiss durch. Das trägt durch, auch auf der letzten Wegstrecke. Der erste Lichtstrahl: Gott ist bei mir. Jesus Christus verspricht in Matthäus 28, Vers 20: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Zusage des lebendigen und zur Rechten Gottes thronenden Jesus Christus berührt zutiefst einen neuralgischen Lebensnerv: die Angst, verlassen zu werden, allein zu sein. Das steckt ganz tief in jedem Menschen drin, bei alt und jung, bei groß und klein. Mein 3-jähriger Großneffe, der braucht zum Beispiel seit längerer Zeit einen kleinen Türspalt, durch den Licht ins Kinderzimmer fällt, um getrost einschlafen zu können. Dann weiß er, die Mama, der Papa sind da. Ich bin nicht allein. Und da ist die Angst, von den Eltern oder vom Partner durch eine Scheidung, durch Krankheit oder durch den Tod verlassen zu werden. Yasser Erik berichtet in seinem Buch Hass gelernt, Liebe erfahren vom Islamisten zum Brückenbauer, wie ihn sein Vater ohne jegliche Absprache und Vorankündigung als kleinen Jungen in den Norden des Sudan in eine Koranschule verfrachtete. Er wusste nicht, wie ihm geschah, konnte sich nicht von der geliebten Mutter verabschieden und wurde einfach bei einem brutalen Islamlehrer und einer Gruppe von rauen Jungen für 5 lange Jahre ausgesetzt. Er beschreibt da, was für Qualen er da ausgestanden hat. Und später, als er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fand, da hat ihn sein Vater für tot erklärt. Er inszenierte eine Beerdigung, bei der er seinen Sohn auf dem Friedhof in einem leeren Sarg beisetzte. Nie mehr durfte er nach Hause kommen. Nie mehr darf er nach Hause kommen. aber Jesus war da. Und das ist das, was ihn gehalten hat, was ihm den Trost gegeben hat. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht allein. Ich verlasse dich nicht. Das greift in der tiefsten Tiefe und in der finstersten Nacht. Das ist kein Bluff, das ist erfahrbare Realität. Jesus Christus ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Und wenn wir nicht mehr beten können, dann ist er auch da. Und wenn wir es nicht fühlen können, dann ist er auch da. Er lässt uns nicht im Stich. Die Bibel spricht davon und viele Glaubenslieder. David betet in Psalm 27, Vers 9 und 10. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und Dietrich Bonhoeffer lehrt uns, er hat es im Gefängnis durchbuchstabiert, zu beten und mitzusingen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und dazu passt jetzt das Lied »Ich bin bei dir«, wenn die Sorge dich niederdrückt, dass wir miteinander singen, es erscheint auf der Folie alle drei Strophen. Komm zum zweiten Sonnenstrahl, er passt auf mich auf. Der Herr selbst behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Luther und Schlachter übersetzen mit Übel, die Zürcher mit Bösem, die gute Nachricht mit Gefahr. Und es gibt so viel Unheil, so viel Übles, so viel Böses, so viele Gefahren, von denen wir Christen nicht verschont werden und die uns genauso treffen. Mir kamen bei diesem Sonnenstrahl plötzlich Bedenken. Konnte ich diesen Lichtstrahl so stehen lassen und zu den anderen Verheißungen einordnen? Oder sollte ich ihn nicht doch lieber entfernen und ihn ihnen vorenthalten, quasi unterschlagen? Ich habe die Schwester angerufen und um Rat gefragt, die mir diese Sonnenstrahlen laminiert hat. Und nach einigem Überlegen meinte sie, diese Zusage und dieses Gotteswort gehört dazu. Es ist ja nicht ein Mensch, der das verspricht, sondern Gott selber. Gott garantiert uns seine Bewahrung über den Tod hinaus. Er bewahrt uns vor dem größten Übel. Er bewahrt uns vor dem ewigen Tod. Und in diesem Gespräch sind wir beide richtig froh geworden und wussten, das gehört dazu. Jesus behütet und bewahrt mich selbst im dunklen Tal des Todes. Er weicht nicht von meiner Seite. Das war Anfang Januar. Und am 5. Januar 2018, am Abend vor unserem Freundestreffen in der Liederhalle in Stuttgart, fiel diese Schwester in der Küche, als sie das Geschirr abtrocknete, tot um. Jesus hatte sie durch das Tal des Todes geführt und zum Ziel gebracht, in die Herrlichkeit bei ihm. Gott ist bei uns und in ihm sind wir sicher. ganz gleich, was passiert. In seinem liebevollen Schutz sind wir für alle Ewigkeit sicher. Diesen Lichtstrahl darf man nicht verscheuchen, sondern tief in sich aufnehmen. Der Herr bewahrt mein Leben vor dem größten Unheil, dem ewigen Tod, und schenkt mir das ewige Leben. Er passt auf mich auf, damit ich das Ziel erreiche bei ihm. Und wenn wir darüber nachdenken, wird's hell und werden wir getrost. Der nächste Lichtstrahl tut auch wohl, sehr sogar. Er hat mich sehr lieb. Gott sagt das seinem Volk Israel und uns ganz persönlich in Jesaja 43, Vers 4 zu. Du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb, spricht der Herr. Im Evangelium in der Nussschale in Johannes 3, Vers 16 springt uns das direkt entgegen. Wir könnten das Gotteswort doch jetzt auch miteinander sagen. Das ist auch eine Überlebensnotration. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe mir notiert, es stand in Zeit mit Gott. Wir können jeden Tag in dem Wissen, Gott hat mich lieb, beginnen und beenden. Ach, und dann ist wie im wirklichen Leben, dann kommen dunkle Wolken oder es wird Nacht um uns und in uns. Und diese frohe Gewissheit, er hat mich so geliebt, er starb für mich auf Golgatha, er hat mich so geliebt, ist wie ausgelöscht oder weggeblasen. Und wir sitzen in der Kälte oder im Dunkeln. Bei dem Kirchenvater Augustin habe ich einen wunderbaren Rat gelesen. Er hat das auch durchlebt und durchlitten, dass dieses Wissen von Gott geliebt zu sein verloren geht. Und er machte aus dieser Not ein Gebet und sagte einfach zu Jesus, schau mich an, damit ich dich liebe. Schau mich an, damit ich dich liebe. Da muss man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater wegen etwas, für das er wirklich nichts konnte, beschuldigt wurde. Er war ganz still und ich sagte dann, dafür kann er wirklich nichts. Ich schaute meinem Vater ins Gesicht und in die Augen. Diesen unsagbar liebevollen Blick werde ich nie, nie vergessen. Er ging mir durch und durch. Wissen Sie, das ist es und noch viel, viel mehr, was jeder Mensch braucht. Einen Gott haben, der mich lieb hat, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. So haben wir es als Kinder in dem Lied, weil ich Jesus Schäflein bin, gesungen oder gebetet. Wie fühlt sich das praktisch an? Pfarrer Wolfsberger macht das anschaulich. Opa ruft bei seinem erwachsenen Sohn an. Der kleine Enkel ist am Telefon. Hallo, Ben, sagt Opa. Wie geht's dir? Der Zweijährige antwortet Unverständliches. Darauf bittet der Opa den Kleinen, kannst du mal deinen Papa ans Telefon holen? Am anderen Ende wird's ganz still. Der Opa vermutet, jetzt holt Ben seinen Vater. Da hört er sehr nahe und sehr deutlich an seinem Ohr. Opa, ich hab dich lieb. Ich glaube, Enkelkinder können das den Eltern bzw. Großeltern noch viel mehr sagen als die eigenen Kinder. Meine 12-jährige Nichte schrieb unserer Mutter letztes Jahr eine Postkarte vom Zeltlager hier ins Pflegeheim. Die Vorderseite hatte sie sorgfältig ausgemalt und dann hat sie der Oma ausführlich erzählt, was sie die ganze Zeit schon gemacht haben. Und zum Schluss, ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich hab dich ganz doll lieb. Deine Enkelin Fiona. Diese Zeilen konnte ich unserer Mutter letztes Jahr noch mehrmals vorlesen. Wissen Sie, das ist Balsam für die Seele und geht ganz tief rein. Und vielleicht ist jetzt einer unter uns, der denkt, aber mir sagt das keiner. Doch. Nehmen wir unseren Herrn beim Wort. Lassen wir uns von ihm anschauen, damit wir ihn wieder lieben können. Und nehmen wir es persönlich. Er hat mich sehr lieb. Wir singen uns das jetzt ins Herz hinein mit dem Lied »Wie groß muss Gottes Liebe sein?« Auch der nächste Sonnenstrahl wärmt und tut gut. Er gibt, was nötig ist. Als Überlebensnotration steht auf dem Sonnenstrahl Matthäus 6, Vers 34. Euer himmlischer Vater wird euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht. Weder für den morgigen Tag und auch nicht, was ihr essen oder anziehen sollt. Der himmlische Vater weiß auf allen Gebieten und in allen Bereichen am allerbesten, was wir wirklich brauchen. Er übertrifft unsere Vorstellungen und Erwartungen. Darüber habe ich beim Elia gestaunt. Es kam ja heute in Zeit mit Gott. Erst hatte ihn Gott am Bach Grit versteckt und ihn Tag für Tag durch gefräßige Raben versorgt. Doch dann hörte das Plätschern des Wassers aus und der Bach trocknete aus. Und wo ist jetzt Gott? Das kennen manche. Die kränkelnde Ehe war schon ein Problem. Und jetzt ist auch noch der Arbeitsplatz weg. Oder der Bruch mit dem Sohn oder der Tochter. Den Eltern oder Schwiegereltern ist perfekt. Eine OP steht an und wirft alles über den Haufen. Jede Fliege scheint zu wissen, sie ist ein Irrtum, die Sache mit Gott. Manchmal formt Gott aus dem Unverständlichen die Zukunft. Und dazu gehört auch, dass wir lernen, ein Gott, der gibt, darf auch nehmen. Rechtzeitig schickte Gott Elia zu einer Witwe nach Zarpat. Gott tut Wunder. Er versorgte nicht nur den Elia, auch die Witwe und ihren Sohn. Bei Pfarrer Wolfsberger habe ich folgende Zeilen gelesen. 1918 flohen die Südtiroler nach Österreich. Sie wollten nicht italienisch werden. Am Reschenpass, wissen Sie, da wo der Kirchturm zum See rausguckt, staute es sich. Und manche Dörfler boten Verstecke an, darunter auch die Bäckersfamilie Federspiel. Bald wurden Nahrungsvorräte knapp. Für sich selbst hatten die Federspiels einen Schuhkarton voll Mehl unter der Treppe versteckt, als eiserne Notration. Als nichts anderes mehr da war, schöpften sie aus diesem Karton jeden Tag einen Messbecher voll. Sie bezeugten bis an ihr Lebensende mit Gottes Furcht, der Karton wurde nie leer. Gottes Fürsorge erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Nichts ist davon ausgenommen. dass wir doch im Ernstfall mit ihm rechnen und ihm vertrauen. Wir würden Wunder sehen. Dazwischen singen wir erstmal das Lied »Fürchte dich nicht, denn du bist mein«, Nummer 109 in unserem Buch. 109. Dieser fünfte Lichtstrahl, er vergibt. Das ist ein Wunder, das man nicht hoch genug einschätzen kann und vielleicht viel zu wenig in Anspruch nimmt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und er reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Ist es nicht so, im Handumdrehen, ehe man sich versieht, völlig unabsichtlich, ist man befleckt und besudelt, in Gedanken, in Worten, in Werken. Und die Flecken, die brennen sich tief ein. Da hilft kein Zaubertuch und kein Fleckenmittel. Oder der andere, dem ich ungeschickt in die Quere komme und dem sich bei meinem Anblick die inneren Haare sträuben, entlädt seinen Unmut über mir. So, grad so. Wie ein begossener Pudel, so darf ich zu Jesus kommen. Aus dem Schatten, aus der Niedergeschlagenheit, aus der Depression, in sein Licht treten und ihm alles sagen. Pastor Bodel Schwing sagt so fein, du trittst in eine Schöpfungsstunde Gottes hinein, wenn du dir deine Schuld vergeben lässt. Und in dieser Schöpfungsstunde wird das Neue geboren. Jesus allein. Er vergibt Sünde. Jesus allein wäscht weißer wie Schnee. Die große Sünderin, der Gelähmte, den die Freunde Jesus vom Dach runter zu Füßen gebracht haben, der Aussätzige, sie alle hörten aus Jesu Mund das lösende Wort. Dir sind deine Sünden vergeben. Und die Jünger bekamen dieses erlösende Wort, diese Wohltat an Ostern durch die stillste Predigt ihres Herrn zugesprochen. Die stillste Predigt. Er zeigte ihnen seine Wundmale. Und da wurden die Jünger froh und wussten, er hat uns alles vergeben. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und die Vergebung der Sünden geht nahtlos über zum sechsten Lichtstrahl. Er schenkt Frieden. Dazu hören wir Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb fürchtet euch nicht. Das gilt im Normalfall und im Ernstfall. Mir kam aktuell ein Bericht von einem Pfarrersehepaar aus Damaskus in die Hände. Edward und Rana erzählen darin von einem befreundeten Pfarrer, der in der stark umkämpften Gegend um Homs lebt. Sie luden ihn und seine Familie zu sich nach Damaskus ein, weil da die Lage nicht ganz so gefährlich wäre. Er meinte, macht euch keine Sorgen um uns, wir haben Frieden im Herzen. Ich rief ihn noch mehrere Male an, Und seine Antwort war immer die gleiche und schließlich sagte er, deine Anrufe gehen mir auf die Nerven. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir leben wie in einem starken Zelt. Die Hand Gottes ist über uns und beschützt uns. Die Tochter hatte die gleiche Gesinnung. Dieses zierliche Mädchen fuhr regelmäßig von Homs nach Damaskus und zurück aufs College. Und eines Tages fragte ich sie, hast du denn keine Angst? Ich reise zurzeit nicht nach Homs, ich habe Angst. Ihre Antwort lautete, zu Hause haben wir gelernt, dem Herrn zu vertrauen und wir haben tiefen Frieden im Herzen. Das macht mich sehr nachdenklich. Merken Sie, man muss an guten Tagen Vorsorge für den Ernstfall treffen, auch geistlich. Jesus schenkt viel, sehr viel, unendlich viel, viel mehr. Er gibt ewiges Leben. Johannes schreibt, Kapitel 3, Vers 36, alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Ausnahmslos alle, die an ihn glauben. Damit sie nicht verloren werden, das heißt, damit sie nicht umkommen, nicht zugrunde gehen. Aus Zeit mit Gott habe ich mir dazu notiert, nach Luther ist der Glaube die Tasche, in die Gott seine Gabe Jesus Christus hineinlegt. Wir können Jesus, den Erlöser, nicht kaufen. Wir müssen nur die Hände hinhalten, den Beutel öffnen und die Gabe annehmen. Das ist die einzige Bedingung, um das Geschenk der Erlösung zu empfangen. Der Glaubende hat das ewige Leben jetzt schon. Es füllt seine Gegenwart. Und jetzt fehlt uns noch ein einziger Lichtstrahl. Er verändert mein Leben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 15, Jesus starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selber leben, sondern für Christus, der für sie starb und auferstanden ist. Jesus verändert festgefahrene Verhaltensmuster und Denkstrukturen. Bei ihm gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Das sagt sich leicht. Aber es ist bei Jesus wirklich so. Ich habe mir aus Idee ein Porträt notiert, dem dramatischen Absturz von Deutschlands bekanntestem Manager, dem früheren Chef eines der weltweit größten Medienkonzerne Bertelsmann, danach Karstadt Quelle. Es ist diese Woche im ERF gekommen, als Lesebuch. Und das heißt, der Absturz begann 2009, mit einem Artikel im Spiegel über fragwürdige Immobiliengeschäfte Mittelhofs. Obwohl der Beitrag fast nur Spekulatives enthielt, wurde der Inhalt weiter verbreitet. Von nun an galt Dr. Thomas Mittelhof als ein exzentrischer, raffgieriger Steuerhinterzieher. Die nächsten Jahre stand er als, wie es in der Presse hieß, meist gehasster Manager am Pranger. Alle Politiker und Banken ließen ihn fallen. Seine Villa in Bielefeld wurde für fast 2 Millionen Euro verkauft. Der 64-Jährige ging leer aus. Am 14. November 2014 kam es zum Prozess im Landgericht Essen. Mittelhof, seine Anwälte und seine Familie rechneten mit einem Freispruch. Und stattdessen wurde er zu 3 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Im Handelsblatt heißt es, das Urteil ist maßlos. Und wegen vermeintlicher Fluchtgefahr wurde er noch im Gerichtssaal verhaftet. Mittelhoff kam in Zelle A115 der Justizvollzugsanstalt Essen. Weil bei ihm angeblich Suizidgefahr bestünde, er selbst hat es immer zurückgewiesen, wurde der Manager 4 Wochen lang alle 15 Minuten kontrolliert. Das heißt, immer geweckt in der Nacht, alle 15 Minuten. Dieser permanente Schlafentzug führte bei Mittelhoff zu einer unheilbaren Autoimmunerkrankung. Im Mai 2016 durfte er als Hilfskraft im offenen Vollzug unter Behinderten in den Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld-Bedel arbeiten. Dies bereitete ihm, wie es in seinem Buch A115 der Sturz schreibt, unendliche Freude. Und seit November 2017 ist er auf Bewährung entlassen. Mittelhoff hat alles verloren. Alles. Position, Vermögen, Gesundheit, Freunde, Ehre. Und nach dem Prozess trennte sich auch seine Frau von ihm. Trotzdem schrieb er: Noch nie fühlte ich mich Gott so nah wie im Gefängnis. Täglich las ich in der Bibel und betete. Und dabei wurde mir klar, ich muss den Weg zurück zu Gott finden, um mein Leben neu auszurichten. Ich konnte dem Richter vergeben, der mich verurteilt hat. Ich danke Gott, dass er mich ins Gefängnis geführt und mir die Augen geöffnet hat, damit ich meine Fehler erkennen kann. Ich weiß jetzt, was wichtig ist in meinem Leben. Ich habe es gelernt. Halten wir noch einmal die 8 kurzen Überlebensnotationen fest, die Jesus Christus für uns an allen Tagen, den guten und den schweren, den ganz alltäglichen und den außergewöhnlichen, im Extremfall an Licht und Wärme und Trost bereithält. Gott ist bei mir. Er passt auf mich auf und bewahrt mein Leben. Er hat mich sehr lieb. Er gibt, was nötig ist. Er vergibt, er schenkt Frieden, er gibt ewiges Leben, er verändert mein Leben. Und dazu passt das Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, das wir jetzt zum Schluss miteinander einstimmen, 259, Strophe 1 bis 4. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sind die reichsten Leute. Und dann lebt man wieder, als wäre man der ärmste Tropf, weil man sich gar nicht mehr bewusst macht, was du uns alles gibst. Und das sind ja keine Hülsen. Das sind ja keine leeren Versprechungen. Das ist ja geballte Wahrheit. Ach, Herr Jesus, danke, dass du uns begleitest in den Alltag, in unser Zuhause. Und gibst du, dass wir immer mal wieder eine Notration, wenn wir sie brauchen, durchbuchstabieren können. Und erinnere du uns durch deinen Geist daran. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.